Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Ausgabe des Commander Amateur Podcasts. Mein Name ist Matze und ich möchte heute über Kartenvorteile reden, beziehungsweise was alles da für mich reinfällt und im Hauptteil dann noch über Kartenziehsprüche. Bevor es losgeht, die üblichen Hinweise. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gerne tun auf Twitter oder auf Instagram unter edh-amateur oder seit kurzem auch auf dem Discord-Server der Podriders. Da habe ich mir eine kleine Ecke eingerichtet, wo man über alles Mögliche, über das Format sprechen kann, über MTG Arena und so weiter und so fort. Und wo ich auch abstimmen lasse, welchen Commander ich für meine nächste Deck-Tech mir angucken soll. Ich möchte eigentlich immer in diesem Budgetbereich bleiben, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Das ist eigentlich immer ganz spannend. Und dort ja, werde ich immer zwei Commander zur Abstimmung stellen. Und wer am Ablauf der Frist die meisten Votes hat, da werde ich ein Deck zu bauen. Also es lohnt sich vorbeizuschauen. Zum heutigen Thema. Ich habe in den letzten zwei Episoden über Ramp und über Interaktion gesprochen und nun eben über Kartenvorteil, weil das die drei Themen sind, die essentiell sind für jedes EDH-Deck in irgendeiner Form, weil ohne wird man ganz schnell merken, funktioniert das nicht so ganz. Und das ist auch eine Sache, die ich, als ich angefangen habe, mich tiefer mit diesem Format zu befassen und eigene Decks zu erstellen, sehr häufig aus Acht gelassen habe. Ich habe vor kurzem mein Atraxa 1-1-Counter-Deck nochmal überarbeitet und da ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie nur 5 Draw-Spells drin hatte. Und das merkt man halt auch dann irgendwann. Mit etwas Glück hast du dann die auf der Hand und kannst immer wieder nachziehen. Aber ja, häufiger sitzt man dann da und hat nur eine Karte auf der Hand oder ist im Top-Deck-Modus und ja, das Spiel ist dann an dem Punkt nicht unbedingt gelaufen, aber wird sich nicht unbedingt weiterbewegen für euch. Warum ich das Ganze jetzt Kartenvorteil genannt habe, ist ein einfacher Grund. Für mich zählt unter diesen Aspekt nicht nur das Kartenziehen hinein. Das ist der Großteil auch dieser Folge. Allerdings möchte ich noch über ein paar andere Sachen reden, die man vielleicht gerne außer Acht lässt. Im Grunde genommen beschreibt Kartenvorteil nämlich einen Ressourcenvorteil gegenüber den Gegnern. Magic ist ein Spiel der Ressourcen. Das hatte ich schon beim Ramp gesagt, je mehr Länder man hat, umso mehr Möglichkeiten hat man. Wenn man allerdings dann nur Länder hat und nichts anderes auf der Hand, dann kann man mit denen meistens relativ wenig anfangen. Also muss man in der Lage sein, die Karten bzw. die Hand immer wieder nachzufüllen. Deswegen ist zum Beispiel Trulane ein komplett gehasster Commander, weil er einen dafür belohnt, Dinge zu tun, die man eh schon macht, Kreaturen spielen. Er rampt einen und er zieht Karten. Er generiert einen Kartenvorteil. Und das ist etwas, was, ja, wo man normalerweise viele, viele, viele Schritte durchgehen muss, bis man zu diesem Punkt kommt, wo die Zahnräder ineinander greifen und Trulane sagt einfach, ja, das mache ich alles von selbst. Dementsprechend seid vorsichtig, wenn ihr mit dem spielt. Was für mich jetzt allerdings auch noch in diesen Kartenvorteil-Pool mit reinzieht, sind Karten, die euch ein, ja, also wie gesagt, dieses Ressourcending ist relativ wichtig. Das ist der Grund, warum Voltron-Decks so eine schwierige Sache sind. Gerade wenn sie mit Auren und Enchantments arbeiten. Denn wenn man jetzt einen Commander hat, an den drei Auren dran liegen, oder generell, sagen wir eine Kreatur, und der Gegner spielt Mörder, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Dann hat der Gegner eine Karte eingesetzt, um, was habe ich gesagt, drei Enchantments, um den Commander und drei zusätzliche Karten zu zerstören. Das heißt, ihr habt drei Karten weniger, in eurem Deck, die euch zum Sieg führen könnten, während euer Gegner nur eine Karte weniger hat. Das mag nicht nach viel klingen, aber so summiert sich das Ganze mit der Zeit. Deswegen zählen für mich auch durchaus Boardwipes damit rein. Da muss man dann wirklich drauf achten, wenn man die zündet, muss ich das gerade tun? Ist das wichtig? Überrennen mich die Gegner sonst oder schieße ich mir da selbst zu sehr ins eigene Bein? Aber meistens sind das einfach Karten, die eure Gegner sehr stark zurücksetzen und euch aber in einer besseren Position zurücklassen. Dieses ganze Two for One oder sogar mehr kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen in Dismantling Wave. Ist eine Sorcery für 2 farblos, ein weißes. Und man zerstört von jedem Gegner ein Artefakt, einen Charm oder ein Enchantment. Das heißt, man setzt eine Karte ein, um bis zu 3 Artefakte, also bis zu 3 andere Karten zu zerstören. Das zeigt am besten tatsächlich, was die Effizienz angeht und warum das auch so wichtig in Commander ist. Denn wenn ihr die gesamte Zeit nur 1-1 Removal Spells spielt, dann kommt ihr nicht weit, weil ihr habt dann noch 2 andere Gegner, die dann einfach auf ihren Karten sitzen bleiben können. Und warum dieses Thema nicht in der Interaktion-Folge war, sind andere Commander, die sich das zunutze machen, dieses Value generieren, diesen Vorteil immer und immer wieder ausnutzen. Da gibt es verschiedene Commander, wie zum Beispiel Muldrotha. Deswegen ist Muldrotha so gut besagt, dass man in jeder Runde ein Permanent eines Types aus dem aus dem Friedhof spielen darf. Also man darf in jeder Runde eine Kreatur, ein Enchantment, ein Land und so weiter und so fort spielen. Und das bedeutet, dass man Karten, die in seinem eigenen Friedhof sind, immer und immer wieder nutzen kann. Deswegen ist Muldrotha auch so ein extrem grindy Deck. Ähnlich ist es mit meinem Rien Angel of Rebirth Deck, die auch Karten zurück auf die Hand holt. Dementsprechend kann ich immer und immer wieder die Enters the Battlefield Effekte nutzen. Oder wenn Kreaturen zerstört werden, macht mir das nichts, weil ich sie wieder benutzen kann. Auch das ist eine Form von Kartenvorteil. Allerdings ist nun mal das bekannteste die Draw-Effekte. Karten nachziehen, damit man mehr Möglichkeiten auf der Hand hat. Es gibt jetzt eine Sache, beziehungsweise 3, die gerne damit reinzählen. Es ist allerdings weniger Kartenvorteil als, wie wird es genannt, Deck Velocity, Deckgeschwindigkeit. Das sind Cantrips, Looten und Rummaging-Effekte. Cantrips sind Karten, die man einsetzt und auf denen steht, zieh eine Karte. Das berühmteste Beispiel, glaube ich, ist aus dem, einfach weil seitdem ich Arena spiele, da ist es Opt, also Option. Es kostet ein blaues, scry one, draw a card. Man setzt eine Karte ein, um eine Karte zu ziehen. Dementsprechend, wenn man 7 Karten auf der Hand hat, hat man am Ende nicht 8, sondern wieder 7. Das ist also kein Kartenvorteil, man kommt nicht voran, hat nicht mehr Möglichkeiten, aber man kommt schneller durch das Deck. Gerade Opt ist da eigentlich ein schönes Beispiel. Looten kommt, wenn ich mich nicht irre, vom Merfolk Looter, ist eine Kreatur, die besagt, dass man sie tappen kann, eine Karte ziehen und danach eine Karte abschmeißt. Auch hier wieder, man zieht zwar eine Karte, muss aber etwas abschmeißen. Dementsprechend hat man genauso viele Karten wie vorher auf der Hand. Aber man kommt schnell durch das Deck. Und Rummaging ist dann die Kehrseite der Medaille. Da wirft man zuerst ab und zieht dann 2 Karten. Looten ist meistens ein recht blauer Effekt, außer Faithless Looting. Das ist rot, wobei rot eher beim Rummaging ganz vorne dabei ist. Ich packe solche Karten ganz gerne in meine Decks, gerade wenn sie einfach die Strategie unterstützen. Alles dazu vielleicht dann hört man, wenn ich mich richtig recht entsinne, in der Deck-Tech zu meinem Budget Lasaf Deck. Da sind ein paar Loot-Karten drin. Aber man sollte aufpassen, es nicht zu häufig in die Karten-Zieh-Kategorie zu schmeißen. die Drawspells, die man in seinem Deck hat, fallen meistens unter 2,5 Kategorien. Die eine ist einmal kontinuierlich, und warum ich halbe sage, da sind dann auch meistens irgendwelche konditionalen Sachen mit drin. Und das andere sind einmalige, dafür aber meistens sehr, sehr effektive Zaubersprüche. Die kontinuierlichen Drawspells, ich glaube, die bekannteste ist Phyrexian Arena. Ein farblos, schwarz-schwarz, und zu Beginn des Upkeeps zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Das heißt, Untap, Upkeep, man zieht eine Karte, und dann kommt ein Drawstep, man zieht noch eine Karte. In jeder Runde kriegt man 2 Karten für ein Leben. Das ist eigentlich ganz gut. Inzwischen ist Phyrexian Arena aber gar nicht mehr so beliebt in EDH. Zumindest hatte ich da einige Diskussionen mitbekommen. Weil es zum Beispiel eine Karte ist, wenn du die spät ziehst, ist nicht so richtig geil. Und eine weitere Kategorie, die ich damit reinziehe, und häufig, zumindest in meinen Decks, sind diese kontinuierlichen Effekte konditional und sehr an das Deck gebunden. Mein Lieblingsbeispiel ist Elemental Bond. 2 farblos, ein grünes. Sobald eine Kreatur unter deiner Kontrolle mit Stärke 3 oder mehr ins Spiel kommt, zieh eine Karte. Garruk's Uprising aus dem Sveller-Deck, was ich gebaut habe, ist da ähnlich. Das Ganze funktioniert dann allerdings nur mit 4 Stärke und gibt noch einen Kreaturen trampeln, weil warum nicht? Hey, das sind immer diese Konditionen. Wenn etwas passiert, dann ziehe eine Karte. Auch hier könnte man das eigentlich so ein bisschen in diese ganze, es ist ja nicht wirklich Kartenvorteil. Man ist erstmal eine Karte runter, danach wird aber alles, was man ausspielt, automatisch zu einer Karte in eurer Hand. Das heißt, ihr verliert da nichts. Im Gegensatz zu, als ob ihr das einfach nur so spielen würdet. Dementsprechend sind diese Karten einfach mega gut. Natürlich, wenn sie auch stacken. Ich hatte einmal Garruk's Uprising und Elemental Bond draußen, und die Geschwindigkeit, mit der ich durch mein Deck gekommen bin, war unglaublich. Das Problem an der gesamten Geschichte, dadurch, dass es dann meistens irgendwie auf anderen Karten drauf ist, ist es eben relativ leicht, sie zu entfernen. Also wenn dann irgendwie ein Enchantment Removal oder sowas kommt, dann sitzt man meistens etwas doof da. Die Hoffnung ist letzten Endes, dass ihr zu diesem Zeitpunkt genügend Karten gezogen habt, damit die Karte sich auch ausgezahlt hat. Die andere Kehrseite, oder die andere Seite der Medaille, sind dann eben die Zaubersprüche, die euch sehr viele Karten auf einmal ziehen lassen. Oder nicht mal sehr viele, aber sehr effizient sind in dem, was sie tun. Es gibt Karten wie Stroke of Genius. Das ist für 2 farblos und ein blaues und X, ein Instant. Und ein Spieler unserer Wahl zieht X Karten. Wenn man unendlich Mana gemacht hat, zieht man das meistens auf Gegner, damit die sich decken. Ansonsten kann man so eine ganze Menge an Karten ziehen. Es gibt gerade im Blau so ein paar von diesen Dingern, wo man echt, echt viele Karten auf einmal zur Verfügung hat. Und da allerdings auch die Warnung, wenn ihr euer ganzes Mana da reinbuttert, oder eine Menge Mana, dann solltet ihr sicher gehen, dass das durchkommt. Ich habe nämlich einmal Pull from Tomorrow ist ähnlich wie Stroke of Genius, nur dass man am Ende eine Karte abschmeißen muss und es, glaube ich, ein Mana weniger kostet insgesamt. Habe ich für sehr viel Mana gespielt und es wurde gecountert und ich habe irgendwie, was weiß ich, 9 Mana ausgegeben, damit nichts passiert. Auch das ist eine Art von Kartenvorteil. Das fühlt sich nicht gut an. Deswegen ist es immer gut, entweder eine schöne Balance zu finden zwischen diesen kontinuierlichen und hin und wieder einzelnen Karten, die man bekommt, und diesen etwas stärkeren, aber eben nur einmaligen Effekten. Eine Sache, an der ich mich jetzt abgearbeitet habe, sind die beiden Karten Sign in Blood und Succumb to Temptation. Die sagen beide das Gleiche. Ein Spieler unserer Wahl, beziehungsweise Sign in Blood ist ein Spieler der Wahl und Succumb to Temptation ist wir, ziehen 2 Karten und verlieren 2 Leben. Das sind schwarze Karten, dementsprechend ist immer dieser Trade-off da. Das Problem oder der Grund, warum ich eher zu Succumb to Temptation tendiere, Ein Mana kann eine ganze Menge sein, gerade in diesen niedrigeren Mana-Bereichen. Ich hatte ja auch über die Mana-Kurve geredet. Aber Succumb to Temptation ist ein Instant und seine Blood ist ein Sorcery. Ich habe es immer lieber, wenn ich mein Mana in den Zügen des Gegners ausgeben kann. Und das ist bei Succumb to Temptation immer so. Man muss 3 Mana offen lassen. So lässt man aber seine Gegner immer erstens überlegen, okay, was hat er? Kann er damit irgendwas machen? Kann er meinen Plan vereiteln? Und bevor ihr dann drankommt, sagt ihr, okay, ich habe mein Mana nicht benutzt. Hier, ich ziehe jetzt einfach noch mal 2 Karten nach. Das ist weniger effizient als ein Sign in Blood oder als ein Night's Whisper. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur ein farblos, ein schwarzes statt schwarz-schwarz. Für mich fühlt es sich allerdings immer besser an. Da muss man einfach ein bisschen gucken, wie einem das am besten passt. Die letzte Sache, die jetzt vor allen Dingen in, ja, den letzten Sets immer wieder aufkam, ist der sogenannte Impulsive Draw. Vor allen Dingen in Rot ist das eine Sache, das besagt nämlich, dass man die Karten von der Bibliothek exiled und man sie spielen darf bis zu einem bestimmten Punkt. Der Klassiker ist Outpost Siege, ist ein Enchantment, 3 farblos, ein rotes. Und man kann zwischen 2 Modi wählen. Meistens wählt man den Modi mit am Beginn des Abgibs, exile man die oberste Karte. Man kann sie spielen bis zum Ende des Zuges und wenn nicht, bleibt sie halt im Exile. So. Davon gibt es eine ganze Menge. Und es gibt jetzt auch einen Mono-Rot-Commander, Laelia oder so heißt die. Immer wenn man eine Karte exiled von der Bibliothek, kriegt sie einen +1/+1 Counter. Das ist auch eine Art von Kartenvorteil und Deckgeschwindigkeit. Ich habe das immer mehr schätzen gelernt, einfach weil Rot nicht so die klassischen Draw-Spells hat. So kommt man aber auch gut schnell durchs Deck und gerade bei einem 100-Karten-Deck ist die eine Karte, die man da nicht spielen kann, meistens nicht so wichtig. Zu guter Letzt, wenn man sich meine Decklisten anguckt, sieht man, dass ich sehr häufig Elemental Bond oder Garruk's Uprising, Return of the Wildspeaker und so benutze. Das liegt zum einen daran, dass die Karten gut sind, zum anderen passen sie aber auch zum Deck-Theme. Und das ist eine Sache, die ich gerne mache, die hingegen bei anderen vielleicht nicht so wichtig sind und dadurch die Decks vielleicht auch ein bisschen stärker sind. Ich habe es aber gerne, wenn die Draw-Spells zu dem passen, was ich da spiele. Es gibt zum Beispiel, wie heißen die Karte? Secrets of the Dead in Muldrotha, 2 farblos, ein blaues. Immer wenn man eine Karte aus dem Friedhof spielt, zieht man eine Karte. Die würde in sehr viele Decks theoretisch passen, aber da man bei Muldrotha nun mal genau das macht, fand ich, das war so perfekt, packen wir rein. Oder man spielt mit vielen großen grünen Kreaturen. Kommt man um Elemental Bond oder eben auch Garruk's Uprising einfach nicht drum rum. Und ich find's viel schöner, als wenn man dann etwas spielt wie Sign and Blood, was einfach generisch eine gute Karte ist. Das heißt nicht, dass man das nicht tun soll, aber es ist immer so das, wo ich am meisten drauf achte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ihr hattet eine kleine Einsicht. Ich habe bei iTunes einen Kommentar bekommen, dass die Folgen zu kurz sind. Das hat einen Grund. Meistens bringt meine Outline einfach nicht mehr her. Und es soll ja auch snackable sein. Es sollen ja hier keine ausführlichen Gespräche werden, die ich ja auch durchaus führe, sobald ein Gast da ist. Mal sehen, wann das mal wieder der Fall ist. Ansonsten hoffe ich, dass diese kurzen Folgen zu Deckbau und Deckbau Hinweisen, Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte, gefallen haben. Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Woche erfahren. Bis dahin kommt auf den Discord-Server der Podriders und einen schönen Tag noch. Welle Nerdpol, Popkultur in Überlänge. Sechs Freunde quatschen monatlich über Themen aus dem Nerdkosmos. Mal sachlich, mal anekdotisch, aber immer unterhaltsam. Also tütet eure Comics ein und ladet eure Controller auf. Welle Nerdpool hört ihr als Teil des Podriders-Netzwerks direkt über podriders.de sowie bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.